So einen schönen guten Nachmittag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und auch die zugeschaltet sind und die uns zuschauen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur öffentlichen Anhörung im Ausschuss Arbeit und Soziales. Ich begrüße ganz herzlich unsere parlamentarische Staatssekretärin, Frau Annette Grammer, herzlich bei uns. Wir haben heute den Antrag der CDU-CSU, Reintegration in das Erwerbsleben verbessern durch Lotsen, positive Effekte für den Arbeitsmarkt und die Sozialversicherungen nutzen. Das liegt auf Bundestagsdrucksache 20/97/38 vor. Sie, die Institutionen, Verbände, die Einzelsachverständigen haben ihre Stellungnahmen abgegeben und diese liegen auf der Ausschussdrucksache 20/11/509 vor. Wie immer wollen wir heute von Ihnen hören, wie Sie die Vorlage fachlich beurteilen. Wie gewohnt haben wir 90 Minuten Zeit. Wir haben 11 Blöcke mit 6 Minuten und haben dann am Schluss auch noch eine freie Runde. Weil wir die Zeit auch effektiv nutzen wollen, verzichten wir auf Eingangsstatements. Dafür liegen ja die Stellungnahmen auch vor. Und im Einzelnen begrüße ich nun ganz herzlich bei uns vom Deutschen Gewerkschaftsbund Herr Ingo Schäfer. Willkommen. Von der Deutschen Rentenversicherung ist bei uns Frau Barbara Geldrich und Herrn Stefan Flohr. Grüß Gott. Vom Sozialverband Deutschland Frau Henriette Wunderlich. Hallo. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Frau Dr. Susanne Wagenmann. Und von der Deutschen Gesellschaft für Care and Case Management e.V. Herr Prof. Dr. Hugo Mennemann. Willkommen. Vom Nationalen Normenkontrollrat Herr Dr. Reinhard Göhner. Willkommen auch. Und Herr Michael Popp vom Sozialverband VDK Deutschland e.V. Herzlich willkommen. Per Videokonferenz ist zugeschaltet als Einzelsachverständige Frau Professorin Dr. Katja Nebe. Auch Sie herzlich willkommen. Wir übertragen die Öffentlichkeit wieder durch eine Live-TV-Übertragung. In der Mediathek bleibt dann die Aufzeichnung bestehen, sodass man sich die immer noch einmal angucken kann. Wir beginnen nun mit der Befragung der Sachverständigen. Und ich werde immer wieder auch die Namen wiederholen. Das ist für die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusssekretariats wichtig, die nur bei Audio zugeschaltet sind und das Protokoll erstellen. Und dann wissen die dann auch, wer was gesagt hat. Wir beginnen mit der Fraktion der SPD. Und da beginnt Tanja Machalet. Bitte schön.
Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sachverständige. Meine erste Frage geht an die Deutsche Rentenversicherung, also Frau Gelrich oder Herrn Flohr. In dem Antrag wird ja der Vorschlag gemacht, also ein trägerübergreifendes Fallmanagement mit Lotsenfunktion für Schwererkrankte einzurichten, um sie wieder ins Erwerbsleben zurückzuführen. Gibt es im Bereich der Rentenversicherung schon Verfahren, die in einer gewisser Weise analog zu so einem Fallmanagement-System sind? Und wenn ja, welche Kompetenzanforderungen muss eine trägerübergreifende Fallmanagementstruktur aus Ihrer Sicht leisten?
Bevor wir beginnen, Frau Geldrich, Herr Flohr, hier haben wir oft das Problem, dass es halt und schallt. Wie ist denn die Verbindung? Wie ist denn das zu verstehen? Weil der Techniker dreht dann immer noch ein bisschen dran rum und dann geht es immer besser. Vielleicht drehen wir auch jetzt noch ein bisschen dran rum, wenn da hinten einer sitzt. Es halt und schallt. Dann bitte schön, wer möchte anfangen? Herr Flohr, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Stefan Flohr von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Vielleicht eine ganz kurze Anmerkung vorab zu Begrifflichkeiten, zum Wording. Im Antrag sind ja die Begriffe Fallmanagement in Form eines Lotsen genannt, Lotse als Leistungserbringer und auch nur Lotse oder Fallmanagement. Aus Sicht der Rentenversicherung bitte verständlicherweise der Hinweis, dass wir hier mit dem Fallmanagement der DRV, mit dem trägerspezifischen oder dem, was wir im SGB VI angesiedelt haben, möchten diejenigen Fallmanagements verstehen, die aktuell auch von uns, von mehreren Trägern der DRV und in mehreren Modellprojekten von RIA Pro bereits fleißig erprobt werden. Und wir uns darauf referieren und nicht unbedingt in dem Sinne auf das Lotsensystem, wie es nach dem Antrag modelliert ist. Aktuell, wie ist die Regelversorgung? Sie fragen nach analogen Verfahren. Im Moment geht es insbesondere darum, dass bei Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben die Versicherten der DRV begleitet werden durch unsere Reha-Berater. Jedoch ist diese Begleitung im Moment fokussiert auf die Zeit kurz vor der LTA-Leistung oder eben währenddessen, hat mehr einen organisatorischen Schwerpunkt. Und aber natürlich ist gleichwohl unsere ganz klare Meinung, dass im Kontext von Leistung zur Teilhabe eine Begleitung betroffener Menschen durch den Reha-Prozess und bei der Wiedereingliederung, darum geht es ja auch bei der Rentenversicherung, in erster Linie jedenfalls sinnvoll ist. Und deshalb ist die DRV dabei, ihr Angebot um ein, ich nenne es trägerspezifisches Fallmanagement zu erweitern. Aber ein Fallmanagement in dem Sinne, wie es die DRV an der Stelle versteht, erprobt und auch durch mehrere Träger jetzt schon leistet, modellhaft, würde die Zielgruppe schon weiter fassen als im Antrag und insbesondere ganz klar auch trägerübergreifend arbeiten, auch wenn ein Name wie trägerspezifisches Fallmanagement der DRV vielleicht etwas anderes suggeriert im ersten Moment. Aber bitte alles mit dem Blick aus unserer Risikozuordnung, Barrieren auf dem Weg der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit abzubauen und warum man da einen ganz weiten Blick braucht, vielleicht weiter als im Antrag, darf ich vielleicht meine Kollegin bitten, ein kurzes Beispiel aus der Praxis zu zeigen.
Bitte schön.
Genau, vielen Dank. Barbara Gellrich, der Verbund. Kurzes Beispiel aus der Praxis, was tatsächlich bei den Reha-Beratern dann ein Stück weit wieder aufschlägt. Genau, also eine Versicherte, die berufliche Rehabilitation schon im ersten Stadium durchlaufen soll, also eine berufliche Reha-Maßnahme, eine Versicherte mit zwei Kindern. Da trat der Umstand auf, dass diese Person, diese Versicherte tatsächlich von Obdachlosigkeit bedroht war, sprich also ihre Wohnung verloren hat und sich natürlich schattenmäßig erstmal um sozusagen die Wohnungsfindung kümmern musste, um dann den Fokus zu haben für die berufliche Reha, was ja auch sehr normal ist. Und der Reha-Berater konnte eben sozusagen das erheben und sich gleichzeitig dann auch mit der Versicherten darum kümmern, dass auch die Kinder sozusagen an der Stelle mit versorgt sind. Und dann hatte sie wieder die Möglichkeit, sich ganz konkret auf ihre berufliche Wiedereingliederung zu fokussieren. Das mal als kurzes Beispiel in der.
Vielen Dank. Frau Machalet.
Ja, schon mal vielen Dank. Im Antrag steht ja, dass die Einrichtung eines Fallmanagement oder so einer Fallmanagementstruktur möglichst kostenneutral erfolgen soll. Wie schätzen Sie das ein? Wie ist der finanzielle Aufwand für solche Strukturen zu bewerten? Also das Ziel ist natürlich ja, dass es effizienter und damit auch irgendwann kostengünstiger wird. Aber wenn man das aufbaut, dann kostet es ja erstmal Geld. Also vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen.
Frau Machalet, Sie fragen wahrscheinlich wieder die Rentenversicherung.
Richtig, Herr Vorsitzender.
Ich vermutete, aber ich wusste es nicht.
Ja, bitte richtig, schön. Herr Vorsitzender. Danke für den Hinweis.
Ich kann Ihnen leider an dieser Stelle da keine belastbare Aufwandsschätzung geben, denn andererseits ist ganz klar bisher, zumindest aus unserer Sicht, wie wir das beurteilen, dass ein Fallmanagement in fast egal in welcher Form aus unserer Sicht in der Praxis nicht ohne finanzielle Mehraufwände zu leisten sein wird. Das sehen wir im Moment nicht. Das wäre allerdings das Einzige, was ich an dieser Stelle mit Sicherheit sagen könnte.
Frau Machalit?
Dann schließe ich gerade noch an die Frage danach, ob Sie, also geht dann wieder an die Vertreterin der Rentenversicherung, ob Sie Vorteile in der Einführung eines Fallmanagements in der Rentenversicherung im Rahmen einer gesetzlichen Vorschrift sehen. Und es gibt Erfahrungen aus anderen Trägerbereichen.
Ja, bitte schön, Herr Flohr.
Dankeschön. Eine gesetzliche Vorschrift ist unbedingt notwendig, denke ich, für unser Fallmanagement in der DRV als gesetzliche Grundlage im SGB VI. aus mehrerer Hinsicht. Sie würde auf jeden Fall die notwendige Einordnung des Fallmanagements im gegliederten System insgesamt für Klarheit sorgen an der Stelle und für eine einheitliche Rechtsgrundlage, insbesondere für alle Rentenversicherungsträger, die das trägerübergreifend mit dem Ziel der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit durchführen wollen. Und würde insofern insgesamt zur Optimierung des Rehabilitationsprozesses beitragen. Und ist ganz klar, das kennen Sie, natürlich ist ein Gesetz immer auch die beste Rechtsgrundlage, um finanzielle Haushaltsmittel für etwas einzusetzen. Und ganz wichtig auch für die Praxis natürlich aus dem Aspekt des Datenschutzes. Das bedeutet eine klare gesetzliche Aufgabe im Gesetz schon mal einen besseren Ausgangspunkt. Aus anderen Trägern, Entschuldigung.
Die Zeit wird ja schon in der nächsten Runde abgezogen, wo wir drüber sind, wenn Sie noch was haben, Herr Flohr.
Nein, ganz kurz, andere Trägerbereiche, wenn Sie damit zum Beispiel DGUV meinen oder Fallmanagement im SGB-II-Bereich oder bei den Jobcentern, die haben natürlich ein vergleichendes Instrumentarium zum Teil. Andere Trägerbereiche in diesem Sinne haben aber vielleicht aus unserer Sicht nicht den ganz weiten Blick. Dankeschön.
Also eine Minute ziehen wir in der nächsten Runde ab. Und Herr Nacke fängt an.
Ganz herzlichen Dank Ihnen Sachverständigen für Ihre schriftlichen Gutachten. Und ich möchte meine erste Frage an Frau Dr. Wagenmann richten. Der Antrag sieht die Einführung eines individuellen Fallmanagements in Form eines Lotsen vor. Halten Sie die Unterstützung von Menschen mit komplexen Versorgungssituationen im Reha-Prozess und bei der Wiedereingliederung in das Erwerbsleben für eine sinnvolle Maßnahme zur Effizienzsteigerung und zur Vermeidung von Erwerbsminderungsrenten?
Vielen Dank, Herr Nacke. Frau Wagenmann, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Ja, aus unserer Sicht verfolgt der Antrag tatsächlich die richtige und wichtige Zielsetzung, die Anzahl der Erwerbsminderungsrenten zu reduzieren, und erkennt auch das Problem, das in einem gegliederten Reha-System herrscht, nämlich Schnittstellenproblematiken. Und der vorgesehene Fallmanager bzw. die Rentenversicherung hat es hier ja auch schon ausgeführt, der ein Fallmanagement, was auch schon in Reha Pro hier erprobt wird, kann sinnvoll sein, hier tatsächlich zeitnah zu Lösungen zu führen, zu koordinieren und für komplexe Versorgungssituationen und einen hohen Versorgungsbedarf hier tatsächlich beizutragen. Und aus unserer Sicht ist tatsächlich auch die Deutsche Rentenversicherung als größter Träger hier auch sinnvoll, in diese Funktion zu kommen, weil das ist naheliegend. Er hat hier auch die größte Verantwortung. Er ist einfach der Träger mit den meisten Anträgen und ja auch bei den Erwerbsminderungsrenten am Ende leistungserbringender. Und die Vorteile einer gesetzlichen Vorschrift im SGB VI hat die Rentenversicherung aus meiner Sicht dargestellt.
Vielen Dank, Herr Nacke, bitte.
Dankeschön. Dann frage ich Herrn Professor Mennemann auch noch mal zu der Rechtsgrundlage. Es gibt bereits zahlreiche Rechtsgrundlagen, die Teilhabe am Erwerbsleben ermöglichen. In Organisationen gibt es zum Beispiel BEM-Verfahren und im SGB IX gibt es viele differenzierte Hinweise auf die Durchführung von Fallmanagement, die auch für die Träger der Rehabilitation gelten. Es existieren zudem bereits zahlreiche Modellprojekte mit ähnlichen Zielsetzungen, haben wir auch schon von gehört. Im Antrag ist das Fallmanagement als ein Baustein konzipiert, um vorhandene Schnittstellenprobleme bei der Rehabilitation und Wiedereingliederung ins Erwerbsleben zu überwinden. Halten Sie eine Zusammenführung und eine Schaffung einer einheitlichen bundesweiten Rechtsgrundlage für die Struktur des Fallmanagements im SGB VI für geboten?
Herr Mennemann, bitteschön.
Ja, danke schön. Also zunächst ist mir wichtig zu sagen, dass ich nicht über Lotsen spreche, die übergeordnet angesiedelt sind, sondern innerhalb des SGB VI in der Steuerungshoheit der Deutschen Rentenversicherung. Und bei der Deutschen Rentenversicherung sind diese Lotsen richtig angesiedelt. Und da haben Sie im SGB VI auch die Möglichkeit, die Adressatengruppen zu erreichen. Also sowohl bei Antragstellung als auch präventiv. Von daher halte ich diesen Antrag, um alle Adressatengruppen zu erreichen, genau für richtig.
Herr Nacke, bitte.
Dann möchte ich noch mal Frau Wagenmann fragen. Wie beurteilen Sie die grundsätzliche Verankerung zu Lasten der gesetzlichen Rentenversicherung, also in Finanzierungsfragen? zu Lasten der Beihilfe und möglichst flächendeckend auch zu Lasten der berufsständischen Versorgungswerke bei der Einführung einer Unterstützungsleistung eines Fallmanagements aus systematischer Sicht im Sozialversicherungssystem.
Frau Wagenmann, bitte.
Danke schön. Ja, wir haben ja gehört, dass so eine Abwicklung über einen Träger sinnvoll sein kann, wenn er hier dann tatsächlich Aufgaben übertragen bekommt, die auch für andere einen Nutzen erbringen. Es ist tatsächlich naheliegend, dass die Kosten hier dann nicht zulasten nur des einen Trägers gehen, sondern zulasten entsprechend aufgeteilt werden. Und dazu lässt sich bestimmt auch eine Lösung finden.
Vielen Dank, Herr Nacke, bitte.
Und jetzt noch mal an Herrn Mennemann die Frage. Halten Sie es für geeignet, die Lotsen als Leistungserbringer in erster Linie an die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung sowie die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee anzubinden, aber auch die Möglichkeit zuzulassen, Dritte damit zu beauftragen?
Herr Mennemann, bitte.
Grundsätzlich ja. Zunächst ist mir wichtig, dass sowohl der Lotsenbegriff als auch der Begriff Fallmanagement angebunden werden müssen im Zuge der Gesetzgebung an die fachlichen Grundlagen des Care- und Case-Managements, weil man ansonsten alles Mögliche darunter verstehen kann. Und wir reden dann primär über eine Veränderung innerhalb der Organisation, über das Care-Management, was auch die Deutsche Rentenversicherung Bund beispielsweise schon anpackt. Und wir reden nicht nur über eine additive Leistung, also eines Steuerers oder eines zusätzlichen Lotsen. Und meines Erachtens sollte die Steuerungshoheit bei der Deutschen Rentenversicherung sein. Und in Ausnahmefällen kann es dann sinnvoll sein, an Dritte zu verweisen.
Nächste Runde. Dann die Bündnis 90 Die Grünen. Kollegin Rüffer, bitte.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Meine Frage richtet sich an Katja Nebe. Und es ist, glaube ich, ja völlig klar, dass die Zielsetzung dieses Antrages unumstritten ist. Wohl bleibt aber die Frage, ob der Vorschlag, Lotsen einzusetzen, in so einem trägerspezifischen Fallmanagement tatsächlich nach vorne weist. Ich würde Frau Nebe gerne fragen, wie sie es einschätzt und wie sie Verbindungsmöglichkeiten sieht zu den Teilhabeverfahren, die wir im SGB IX verankert haben.
Vielen Dank, Frau Rüffer. Frau Nebe, bitte.
Die Runde. Vielen Dank für die Einladung und auch für die Frage. Also aus meiner Sicht ist es kontraproduktiv, jetzt einen trägerspezifischen Lotsen im SGB VI zu verankern, der dann, so wie ich jetzt die Diskussionsbeiträge hier höre, für Fallkonstellationen auch zuständig sein sollte, die möglicherweise gar nicht im Trägerzuständigkeitsbereich der Rentenversicherung liegen. Das halte ich für hochgradig problematisch und mit dem geltenden Rechtssystem, speziell mit dem SGB IX Teil 1, völlig unvereinbar. Das SGB IX ist in vielen Prozessen einmal grundständig angelegt und reformiert worden. Die letzte große Reform war durch das Bundesteilhabegesetz vollzogen. Und dort ist das Ziel der Diskussion heute auch noch mal herausgehoben worden, nämlich schon in den betrieblichen Prozessen zu sondieren, wo Menschen Unterstützungsbedarf haben. Und das Fallbeispiel, was vorhin genannt worden ist, dass Menschen nach Arbeitsunfähigkeit mit Rehabilitationsbedarf wohnungssuchend sind. Ich glaube, das ist ein extremes Beispiel, was die nicht repräsentativ für die betroffenen Gruppe ist. Und deshalb die konkrete Frage, mit welchen Instrumenten wir hier besser operieren können. Natürlich mit Lotsen, aber die Lotsenverantwortung hat der jeweils zuständige Träger. Und das können Krankenkassen sein, das können Berufsgenossenschaften sein, die das übrigens auch schon sehr gut machen. Den kann man das jetzt auch nicht wegnehmen. Das können Regionaldirektionen sein, Jobcenter. Das können aber auch die neuen einheitlichen Ansprechstellen für die Arbeitgeber sein, die ja frisch geschaffen worden sind. Man würde jetzt ein neues System dazu schaffen. Und was viel wichtiger ist, und das will ich hier ganz deutlich nochmal unterstreichen, ist die Instrumente im SGB IX, die wir schon haben, nämlich koordinierende Verfahren und die Verpflichtung, sich untereinander abzustimmen. Das müssen wir stark machen. Das heißt, die Instrumente betriebliches Eingliederungsmanagement und stufenweise Wiedereingliederung, die müssen gestärkt werden, denn dort können Lotsen agieren und da sehe ich auch bislang Durchsetzungsschwächen. Wenn wir jetzt im SGB IX eine neue Leistung etablieren, gehen wir deutlich zurück hinter das, was wir mit dem Bundesteilhabegesetz wollten, nämlich eine stärkere Koordinierung trägerübergreifend für alle. Und wir geben viel Geld dafür aus, dass die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation untergesetzlich gute Empfehlungen abgibt. Da wird viel gearbeitet an den gemeinsamen Empfehlungen, an Handlungshilfen, auch an vielen anderen Stellen. Die verschiedenen Projekte ReaPro sind angesprochen worden. Und das wäre eine völlige Umkehrung des Prozesses, wenn wir jetzt nur bei einem Träger die Verantwortung jetzt und dann auch nur in das einzelne Leistungsgesetz schreiben, was längst im SGB IX steht.
Vielen Dank, Frau Rüffer, bitte.
Vielleicht jetzt mal abgesehen vom BEM und der stufenweise Wiedereingliederung, auf die wir vielleicht in der zweiten Runde noch mal genauer eingehen können. Also wir nehmen ja wahr, dass die Reha-Verfahren nach wie vor teilweise sehr, sehr lange dauern und dass wir starke regionale Unterschiede sehen. So, und eine Frage, die uns natürlich sehr beschäftigt, ist, wie kommen wir dahin, tatsächlich einheitliche Standards bundesweit zu sehen? Und was kann da möglicherweise auch der Gesetzgeber auf Bundesebene tun? Weil wir sehen, dass das SGB IX eigentlich viele Möglichkeiten bietet. Ja, also es ist auch ein Rechtsumsetzungsproblem. Ja.
Frau Nebegen.
Ja, genau. Also vielen Dank. Das ist, finde ich, eine sehr wichtige, ganz konkrete Frage. Also ich denke, wir sollten uns an den hier von den Vorrednerinnen und Vorrednern schon benannten guten Projekten und Ergebnissen orientieren. Das ist der Maßstab. Ich will jetzt nicht einzelne Akteure hervorgreifen. Das sind schon die Sozialarbeiter in den Kliniken, die wichtige Lotsenfunktion übernehmen. Und da haben wir auch auf Verbandsebene wichtige Akteure. Aber ich will wirklich jetzt niemanden einzeln hervorgreifen, weil man da möglicherweise andere vergisst, die genauso gute Arbeit machen. Welche Probleme sehen wir? Und das kann ich aus eigener Forschungsarbeit auch in Kooperation mit Rentenversicherungsträgern berichten. Wir haben noch ein falsches Verständnis bei einzelnen, auch bei einzelnen Reha-Managern. Wir müssen die Stichworte Personenzentrierung und Partizipation, wenn wir die ernst nehmen, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Dann beginnt nämlich die Rehabilitation nicht erst, was häufig noch der Fall ist, mit der Maßnahme, wenn die bewilligt ist, sondern der Rehabilitationsprozess muss mit der Feststellung eines Rehabilitationsbedarfs beginnen. Und ich würde vorschlagen, wenn Sie mich nach gesetzlichen Verbesserungen fragen, ich würde sowohl in Paragraph 42 als auch in Paragraph 49 des SGB IX die dortigen Leistungen in Absatz 6, da geht es um psychosoziale Unterstützung, familiäres Umfeld, Kolleginnen, Kollegen, dort würde ich nochmal verstärken, dass das nicht Annexleistungen sind, sondern dass das wichtige Motivationshebel sind, um Menschen, dass wir Rehabilitationsprozesse auch schneller bewegt bekommen.
Vielen Dank. Wir kommen zur Runde der AfD. Frau Schilke-Ziesing, bitte.
Vielen Dank. Meine Frage geht an Michael Popp vom VdK. Sie stellen in Ihrem Gutachten dar, dass wir vom Ziel, Leistung aus einer Hand anzubieten, sehr weit entfernt sind. Es gibt viele unterschiedliche Träger, wie die gesetzliche Krankenversicherung, die Unfallversicherung, die Rentenversicherung, die Agentur für Arbeit, die Reha-Maßnahmen anbieten. Und Sie fordern, dass ein einheitlicher Träger für Reha-Maßnahmen zuständig ist. Sie sprechen außerdem neben Reha-Lotsen auch von Patientenlotsen. Können Sie bitte erläutern, wie Sie sich so einen Reha-Träger vorstellen? Und soll das ein neuer Träger werden oder ein bestehender Träger eine allgemeine Zuständigkeit bekommen? Und sehen Sie auch Wege, wie dieser einheitliche Reha-Träger finanziert werden soll?
Herr Popp, bitteschön.
Vielen Dank für die Frage, Herr Vorsitzender. Das ist eine sehr alte Forderung vom VdK und auch eine sehr weitgehende Forderung vom VdK. Seit Jahren stellen wir die, also wir sagen und haben das auch im Zuge der Reform SGB IX immer wieder auch vorangestellt. Wir brauchen ein einheitliches Reha-System mit einem einheitlichen Reha-Träger für alle Maßnahmen und der auch in einem einheitlichen Verfahren nach einem Sozialgesetzbuch, also eben nicht sozusagen wie im Paragraph 7 SGB IX sozusagen dann wieder zurückzuverweisen an die einzelnen Träger, über die Rehabilitationsmaßnahmen entscheidet. Das wäre unsere Perspektive, vielleicht auch Utopie. Und wir gehen da auch weiter. Wir sagen auch, die Begutachtung sollte durch einen einheitlichen medizinischen Dienst erfolgen. Wir haben da auch viele Betroffene, die sich immer wieder an uns wenden und nicht verstehen, warum die Gutachten in dem Prozess, wenn jemand erkrankt, durchläuft er oft verschiedene Gutachten, also über Krankenkasse und dann Reha, Erwerbsminderungsrente. Und genau, und das verstehen natürlich viele Betroffene nicht. Und auch wenn da unterschiedliche Ergebnisse herauskommen, ist es für die höchst irritierend. Dann haben sie zum Beispiel dann im parallelen Prozess die Erwerbsminderungsrente genehmigt bekommen. Gleichzeitig läuft aber ist die Aufforderung, da zur Reha zu gehen. Dann sind sie irritiert und haben auch Angst, sozusagen die genehmigte Erwerbsminderungsrente dann eventuell im Laufe des Reha-Prozesses oder der Reha-Maßnahme wieder zu verlieren. Also dieses Ganze hat uns schon lange zu dieser sehr weitgehenden Forderung gebracht. Aber wir sagen natürlich auch, bis zur Umsetzung dieser sehr weitreichenden Forderungen muss eine verbindliche und strukturierte Zusammenarbeit der Reha-Träger angestrebt werden. Da sehen wir auch die ganzen Entwicklungen, die hier angesprochen wurden, die aber eben oft noch auch Modellprojektcharakter haben. Modellprojekte laufen aus. Die Beschäftigten, die in diesen Modellprojekten dann vielleicht erfolgreich trägerübergreifend zusammengearbeitet haben, werden an andere Stellen versetzt. Und das Wissen ist verloren gegangen, aber wir setzen darauf, dass bei der Evaluation dann bei Reha Pro sozusagen das beste Modell dann auch in das SGB VI kommt. Und genau, und begrüßen natürlich auch das wichtige Instrument trägerübergreifender gemeinsamer Reha-Antrag. Das ist ein erster wichtiger Schritt, der jetzt angelaufen ist, und wir sind da auch guter Hoffnung, dass zumindest im Antragsprozess da jetzt für die Betroffenen eine einheitliche Regelung kommt.
Ja, vielen Dank, Herr Bob. Frau Schielke-Ziesing.
Ja, noch mal eine Nachfrage. Ich hatte auch noch zur Finanzierung gefragt. Haben Sie sich da auch schon Gedanken gemacht?
Herr Bob, bitte.
Genau, also da müsste man natürlich an die bestehenden Sozialversicherungen, also ich glaube nicht, dass es da eine neue Beitragssatzerhebung für einen Reha-Prozess kommen würde. Also da müsste man natürlich dann die unterschiedlichen großen Player dann gemeinsam zur Finanzierung heranziehen, vielleicht je nach Anteilen. Also genau, so durchdacht. Also da wir da noch weit davon entfernt sind, haben wir uns noch keine grundsätzlichen Gedanken dazu gemacht.
Frau Schielke-Ziesing.
Meine nächste Frage geht an Frau Dr. Wagenmann vom BDA. Sie betonen in Ihrer Stellungnahme die Prinzipien der Wirkung und Wirtschaftlichkeit und empfehlen, Reha-Maßnahmen stärker als bisher ambulant durchzuführen. Stützen Sie sich dabei auch auf Studien, die die Wirkung von ambulanten und stationären Reha-Maßnahmen vergleichen? Und kommt es dabei nicht vielmehr auf die Art der Erkrankung an?
Frau Wagenmann, bitte.
Ja, wir glauben sozusagen, dass man auch Reha-Leistungen ambulant erbringen kann. Bestimmt wird es dann auch auf die Art darauf ankommen. Aber das, was man ambulant erbringen kann, sollte auch ambulant erbracht werden. Es kommt oft dann auch tatsächlich den Bedürfnissen der Rehabilitanten entgegen. Und die Möglichkeiten sollte man hier dann auch entsprechend nutzen. Wenn keine ambulante Maßnahme zielführend ist, dann braucht man selbstverständlich eine stationäre, aber man sollte ambulante Reha-Maßnahmen nicht ausschließen. Und auch hier könnte ein koordinierendes System oder Vorgaben entsprechend hier helfen, Maßnahmen in einer ambulanten Reha strukturiert durchzuführen. Und unsere Erkenntnisse hier und unsere Forderung stützen sich nicht auf Studien, sondern ambulant vor stationär, weil ambulant in der Regel tatsächlich wirtschaftlicher ist als stationär und wie gesagt auch oft den Bedarfen bzw. den Wünschen der Rehabilitanten entgegenkommt.
Vielen Dank. Dann gehen wir zur Runde der FDP. Herr Teutrine, bitte.
Für meine Fraktion ist Arbeit mehr als Broterwerb. Arbeit strukturiert den Alltag, sorgt für Teilhabe, vermittelt Sinn und gibt das Gefühl, gebraucht zu werden. Deshalb ist aus unserer Sicht eine bessere Rehabilitation und Reintegration in den Arbeitsmarkt nicht nur eine volkswirtschaftliche Frage, sondern eine zutiefst soziale Frage. Und der Antrag verfolgt das aus uns aus unserer Sicht richtige und wichtige Zielsetzung, die Reintegration in das Erwerbsleben zu verbessern und adressiert unter anderem die undurchsichtige Komplexität des Sozialstaates. Für uns ist aber relevant, wird der Antrag überhaupt den eigenen Ansprüchen gerecht, diese Fragen ausreichend zu adressieren? Und dahingehend möchte ich meine Fragen stellen. Meine erste Frage richtet sich deswegen an den Normenkontrollrat. Sie sind zuständig für den Bürokratieabbau und der einfachen Rechtsdurchsetzung, die Bundesregierung zu beraten. Wie beurteilen Sie, ob dieser Antrag die Komplexität des Sozialstaates tatsächlich reduziert und damit einen Beitrag leistet?
Herr Göhner, bitte.
Herr Abgeordneter, der Antrag mit seiner begrüßenswerten Zielsetzung versucht eher, mit dem bürokratischen Problem fertig zu werden. Und unsere Sorge wäre, dass man die Komplexität des Systems dadurch noch erhöht und damit die Komplexitätsfalle, in der wir bereits stecken, noch ausweiten könnte. Man muss möglicherweise unterscheiden. Die Zielsetzung, erkrankte Erwerbstätige mit hohen Behandlungsbedarfen zu verbessern, hat einerseits eine persönliche, andererseits eine organisatorische Dimension. Beim persönlichen Beratungsbedarf aufgrund individueller gesundheitlicher Schwierigkeiten bedarf es gewiss weiterer und gezielterer inhaltlicher Unterstützung. Beim organisatorischen Beratungsbedarf allerdings haben wir es hier mit dem generellen Problem unseres Sozialstaats zu tun, nämlich genau der Komplexität, von der Sie, Herr Abgeordneter, gesprochen haben. Wir haben die Ursachen für den erhöhten organisatorischen Beratungsbedarf durch ständige, gut gemeinte Ergänzungen des Systems geschaffen, durch jeweils besondere Regelungen an mehreren Stellen, mit der Folge, dass zum Beispiel auch Begrifflichkeiten, gleiche Begrifflichkeiten, unterschiedlich interpretiert werden. Der Normenkontrollrat hat vor kurzem ein Gutachten vorgestellt, Wege aus der Komplexitätsfalle, Vereinfachung von Sozialleistungen. Das bezog sich zwar primär auf steuerfinanzierte Sozialleistungen, aber hier haben wir es mit dem gleichen Phänomen zu tun. Und deshalb stellt sich natürlich die Frage, ob man aus diesem Dschungel in organisatorischer Hinsicht, davon, dass der Begriff, den der im Antrag verwandt wird, oder wie es in der Stellungnahme des VdK heißt, von dem Irrgarten der Vorschriften nicht zunächst einmal den Versuch macht, diesen Dschungel zu lichten, im Irrgarten klare Wege zu schaffen. Und mir scheint die Analyse ja richtig zu sein, die der VdK vorgegeben hat, von diesem Ziel, Leistungen aus einer Hand zu bieten, sind wir weit, meilenweit, wie der VdK sagt, entfernt. Und das liegt eben daran, dass wir auch in unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern, in 9 und in 6 Regelungen schaffen, die zu diesem Dschungel oder Irrgarten beitragen. Und deshalb ist, bevor wir sozusagen Lotsen schaffen, wie man durch den Dschungel kommt, ich rede jetzt nur über den organisatorischen Teil, nicht über den persönlichen Teil, scheint es sinnvoll zu sein, den Dschungel zu lichten. Und das müsste man schaffen mit einer Vereinheitlichung des Rechts, so wie das hier eben auch schon vorgetragen worden ist. Ich denke, das ist leichter gesagt als getan, das ist mir klar. Denn die unterschiedlichen, differenzierten Rechtsvorschriften, die wir hatten, waren ja jeweils gemünzt, gerichtet auf einen ganz speziellen Bedarf. Aber im Ergebnis ist es eben eine Komplexität, bei der die Betroffenen und häufig auch die Ärzte nicht alles übersehen, was es überhaupt auch an Leistungsangeboten gibt. Um das zu klären, wäre aus unserer Sicht eine Bündelung der Aufgabe erforderlich mit einer Vereinheitlichung des Rechts. Und erst mit einer Bündelung auch von Zuständigkeiten würde man jedenfalls einen Teil dieses Dschungels, von dem der Antragsteller zu Recht spricht, zu lichten. Vielen Dank.
Herr Deutrine, bitte.
Vielen Dank für Ihre sehr guten Ausführungen. Ich teile Ihren Eindruck, dass es bei den Antrag darum geht, besonders Symptome zu lindern, was nachvollziehbar ist, sich aber zu wenig mit den Ursachen beschäftigt wurde für diese Symptome, nämlich die Komplexität und wie diese reduziert werden könnte. Ich habe eine weitere Frage an den BDA. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass Sie sich unsicher sind, ob Sie überhaupt die personellen Kapazitäten gefunden werden könnten und dass man stattdessen ja auf Umschulungen setzen sollte. Welche personellen Kapazitäten könnte man in Ihrer Auffassung umschulen, die nicht mehr gebraucht werden? Also wo können wir denn personelle Kapazitäten zur Umschulung einsparen, wenn Sie die Auffassung haben, dass es schwierig ist, neue personelle Kapazitäten zu finden?
Frau Wagenmann, bitte.
Ja, danke. Bei dem Vorschlag hier zur Umschulung ging es insbesondere auch darum zu sagen, dass möglicherweise die Kapazität eben gerade nicht da ist und zweitens man auch besondere Herausforderungen braucht. Und in der Ausführung hier ist es schon so klar geworden, man braucht für so eine koordinierende Funktion ja nicht ausschließlich medizinischen Sachverstand, sondern eben auch und gerade im Sozialversicherungsrecht Sachverstand. Und insoweit ist es vielleicht möglich, vorhandene Ressourcen noch in dem einen Bereich aufzuschulen, den er gerade noch nicht hat, um hier entsprechend zu koordinieren. Und dann stellt sich auch noch die Frage, wie groß der Bedarf tatsächlich an Lotsen ist. Deswegen war ja eines unserer Argumente, es muss sehr zielgerichtet sein. Man muss im System denken, man muss sehr zielgerichtet auf die schweren Fälle, die große Schnittstellenproblematiken, wo es große übergreifende Probleme gibt, konzentrieren, damit man eben nicht so einen großen Personalaufwuchs hat, den man auch nicht bedienen kann.
Vielen Dank, Herr Birkwald für Die Linke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Sozialverband VdK, an Herrn Popp. Und Herr Popp, ich frage Sie, worin bestehen denn aus Ihrer Sicht aktuell die größten Herausforderungen bei der Wiedereingliederung Erwerbsunfähiger? Wird der vorliegende Antrag Ihnen gerecht? Und welche Lösungsmaßnahmen schlägt denn der VdK vor?
Herr Popp, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also auch wir grundsätzlich sagen, dass die Union mit ihrem Antrag was sehr Richtiges und Wichtiges anspricht. Wenn man länger und schwer erkrankt ist, befindet man sich zu oft in einem Behördendschungel von unterschiedlichen Zuständigkeiten. Und ich möchte an der Stelle auch darauf verweisen, das betrifft nicht nur die medizinische Versorgung und das betrifft auch nicht nur die Reha, sondern das betrifft auch die Schnittstellenproblematiken an der grundlegenden sozialen, also finanziellen Absicherung zwischen Krankengeld, ALG I und dann eben Erwerbsminderungsrente, die oft dann auch als Rettungsanker empfunden wird und aber nicht heißt, dass man dann raus ist aus Arbeit, aber dass man dann nach einem langen Krankheitsprozess zumindest die finanzielle Absicherung erstmal erreicht hat, die man braucht, um gesund zu werden auch und wieder arbeiten zu können. Und da haben wir sozusagen ja auch in der Stellungnahme dargestellt, dass wir die eigentlichen Probleme im Antrag ein bisschen zu wenig benannt sehen. Es wurde jetzt auch öfter gesagt, die Lotsen erst notwendig machen. Ich möchte auch noch auf was ansprechen, was noch gar nicht gesagt wurde, also Facharztmangel. Denken wir nur an die Psychotherapeuten, die mangelhafte Ausstattung. Das erleben wir auch oft in den Beratungsprozessen, dass da dann die großen Hänger sind beim Übergang aus stationärer Tagesklinik in ambulante Versorgung und dass da ganz große Probleme und auch zu lange Krankheitsphasen, unbehandelt oder schlecht behandelte Krankheitsphasen entstehen, die dann die Rückkehr ins Erwerbsleben schwierig machen. Und ansonsten kann ich an der Stelle noch mal wiederholen, für uns ist wirklich die Zersplitterung des Reha-Systems ein Problem und wir würden da gerne Doppelzuständigkeiten, Zweifelsfälle und so weiter gerne behoben sehen. Bisher machen das oft die Lotsenfunktion in diesem ganzen Prozess die Hausärzte, aber das machen sie meistens nur im Sommer, weil im Winter, wenn die Praxen voll sind, haben die dafür keine Zeit oder es macht eben der VdK und das verweist dann schon auf große Lücken im Sozialsystem.
Vielen Dank. Herr Birkwald, haben Sie noch eine?
Ja, auch an Herrn Popp wieder. Herr Popp, Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme das Problem an, Menschen aus der Erwerbsminderungsrente heraus wieder in Arbeit zu bringen. Wo stehen wir da?
Also auch an der Stelle, also okay, ich muss mich.
Kurze Antwort bitte.
Ja, also da stehen wir am Anfang. Nur 2% der Erwerbsminderungsrentner beenden nach 12 Monaten den Rentenbezug. Die meisten machen es so, dass es dann über einen Hinzuverdienst parallel zur Rente wieder reinkommen. Und wir begrüßen natürlich jetzt erstmal, dass dieses probeweise Arbeiten im ersten halben Jahr, für ein halbes Jahr ermöglicht wurde oder zum Regelfall gemacht wurde, im Gesetz verankert wurde. Aber da müssen weitere Schritte folgen. Und die bestehen natürlich vor allem darin in der koordinierten Zusammenarbeit zwischen Rentenversicherung und Arbeitsagentur.
Vielen Dank. Genau. Dankeschön. Herr Peik für die SPD.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Deutschen Gewerkschaftsbund, an Herrn Schäfer. Herr Schäfer, sehen Sie neben den Zuwächsen an Effektivität, die jetzt für den Sozialleistungsträger entstehen, der ein rechtskreisübergreifendes Fallmanagement einsetzt, auch trägerübergreifende Synergieeffekte beziehungsweise einen Effektivitätszuwachs für das gegliederte System insgesamt, zum Beispiel wenn jetzt die medizinische Rehabilitation im DRV gestärkt, die medizinische Rehabilitation die Erwerbsfähigkeit stärkt, dass das natürlich auch dazu führt, dass Vermittlungshemmnisse gesenkt werden, wenn Arbeitslosigkeit eintritt.
Herr Schäfer.
Ja, also ich glaube, wir müssen mal gucken. Das war jetzt schon mehrfach das Thema. Der Antrag ist ja ein bisschen unklar, wo er genau hin will. Deswegen geht auch hier viel durcheinander. Also so wie wir jetzt das Fallmanagement verstehen würden, ging es ja um sehr spezielle Fälle mit wirklich komplexen Bedarfen. Da haben wir Projekte bei Reha Pro, die sehr erfolgreich tatsächlich dadurch durch die Hilfestellung vermeiden können, dass Erwerbsminderungsrente eintritt. Da würden wir ganz klar sehen, dass das hilft. Und da sollte die Verstetigung dieser Reha Pro Projekte auch angegangen werden und die gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Dies scheint mir aber ein bisschen was anderes zu sein als das, was der Antrag hier heute vorschlägt. Wichtig ist für uns deswegen noch an der Stelle, so ein Fallmanagement dient dazu, in speziellen Fällen eine Unterstützung den Leuten zu geben und dient nicht dazu, das System an und für sich irgendwie neu zu gestalten, sondern es geht hier wirklich darum, Menschen zu helfen, damit sie sozusagen die bestehenden Leistungen adäquat und angemessen in Anspruch nehmen können. Und auf diesem Level wird natürlich die Effizienz ein bisschen verbessert, aber auf der individuellen Ebene vor allen Dingen und nicht als System.
Vielen Dank, Herr Schäfer. Frau Klöckner.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht ebenfalls an Herrn Schäfer vom DGB. Was wäre aus Ihrer Sicht wichtig für eine Eingliederung am Arbeitsplatz? Wir haben ja bereits das betriebliche Eingliederungsmanagement, welches im Antrag mit keiner Silbe erwähnt wurde. Und wie könnte das in einem trägerübergreifenden Fallmanagement berücksichtigt werden? Welche Rolle könnten dabei Betriebe und Arbeitgeber spielen? Vielen Dank.
Herr Schäfer, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Selbstverständlich ist das BEM ein mittlerweile langjährig erprobtes und sehr, sehr erfolgreiches und ein wichtiger Ansatz. Hier ist auch bereits gesetzlich und auch rechtsprechungsmäßig viel verbessert worden. Auch die BAR, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Revisionsträger, hat hier viel nachgeholfen, unter anderem durch den sogenannten BEM-Kompass, der gezielt den Versicherten, den Arbeitgebern und anderen Beteiligten Leitfäden an die Hand gibt, wie ich mich in diesen Verfahren zurechtfinde. Wir stellen auch fest, dass es in sehr vielen Betrieben sehr gutes BEM erfolgreich funktioniert. Aber wir sehen natürlich auch nach wie vor viele Betriebe, die das nicht machen, nur halbherzig umsetzen, wo der ganze Sache schwierig ist. Wir sehen auch nach wie vor leider Beschäftigte, die sehr starke Vorbehalte haben, weil sie immer mit der Angst kommen, dass es die Vorlauf für die Kündigung sei. Also hier haben wir schon noch sehr viel Potenzial aus unserer Sicht. Und deswegen ist aus unserer Sicht es total wichtig, dass das BEM weiterhin gestärkt und verbessert wird. Das hilft den Menschen sehr viel mehr als jetzt Steuererleichterungen für arbeitende Rentnerinnen zum Beispiel, weil hier geht es konkret um Menschen, die jetzt einen Job haben und wo ich durch eine einfache Wiedereingliederung was erreichen kann. Die Qualität muss hier deutlich verbessert werden. Wir reden hier über verstärkte Rechtsansprüche auf gewisse Mindeststandards, die durchgeführt werden müssen, damit das BEM auch gewissen Qualitätsstandards eben entspricht. Wir haben nach wie vor Handicaps aus unserer Sicht bei der Frage von der Mitbestimmung durch die Betriebs- und Interessensvertretungen, also auch Schwerbehindertenvertretungen. Und es muss aus unserer Sicht endlich sanktioniert werden, wenn Betriebe das BEM-Verfahren unterlassen, um dem endlich adäquat gerecht zu werden. Und für uns ist auch immer noch wichtig, das ist zwar erlaubt, aber im Gesetz natürlich nicht vorgesehen, aber wir kennen die Fälle, wo die Leute eine sich chronifizierende Erkrankung haben, noch lange nicht die 6 Wochen voll haben, aber wo absehbar ist, dass sich da etwas einschleicht. Auch hier wäre es sehr viel sinnvoller, mal darüber nachzudenken, frühzeitig in ein BEM-Verfahren einzutreten und was zu machen. Ein Fallmanagement kann hier natürlich nur an den Punkt ansetzen, zu sagen, dass ich in dem Einzelfall, wo der Bedarf da ist, dann auch mit dem Arbeitgeber oder mit dem anderen ins Gespräch komme. Das Fallmanagement wird am BEM-Verfahren selber nichts ändern können, sondern lediglich den Weg dorthin weisen können.
Vielen Dank. Herr Gerdes, bitte.
Meine Frage geht an den SOVD, Frau Wunderlich, im Antrag wird behauptet, schwer erkrankte Menschen landen oft deswegen in der Erwerbsminderungsrente, weil ihre mehrfache Behandlungsbedarf und parallel laufende Leistungen nicht effizient koordiniert werden. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Frau Wunderlich, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also zunächst einmal, der Weg in so eine Erwerbsminderungsrente ist ja ganz individuell. Da geht eine lange Krankheitsgeschichte voraus, viele Arzt- und Krankenhausbesuche sowie Reha-Aufenthalte. Und dann erfolgt eben die Erkenntnis, dass es nicht mehr geht. Oder man wird vielleicht auch aufgefordert, vom Amt oder von der Krankenversicherung einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente zu stellen. Und wir beraten ja als SOVD, und im Bereich Rente sind dann vor allem die Erwerbsminderungsrenten, die abgelehnt worden sind, dann so die Hauptberatungsfälle. Und ja, das ist jetzt abgelaufen. Genau, da ist es natürlich ganz individuell, was da so Problematiken sind. Da sind sehr lange Bearbeitungszeiten, die dann existenzielle Sorgen hervorrufen können. Die GutachterInnen, die werden häufig nicht als neutral wahrgenommen, oder man sagt, also mir ist gesagt worden von den SozialberaterInnen, dass das gar nicht die Fachleute sind für das Krankheitsbild, das da gewesen ist. Also das ist für viele dann ein sehr zermürbender Prozess, der auch das Vertrauen in die Rentenversicherung, in die staatlichen Institutionen quasi auch verletzen kann. Aber ob das wiederum in die Erwerbsminderungsrente führt, ist, würde ich jetzt nicht so sagen wollen, aber es hilft natürlich nicht im Genesungsprozess.
Vielen Dank. Dann geht es weiter mit der Runde der CDU-CSU. Herr Nacke, bitte.
Ganz herzlichen Dank. Ich möchte Herrn Professor Mennemann fragen, können Sie uns eine Einschätzung geben zum Personalaufwand bei der Beschaffung eines individuellen Fallmanagementkonzeptes im SGB VI? Welche Personengruppen kommt in den Modellprojekten bisher zum Einsatz? Und von wie vielen Fachkräften reden wir, die durchschnittlich pro Bundesland neu eingestellt werden müssen? Wie schätzen Sie Aufwand und Nutzen ein?
Vielen Dank, Herr Nacke. Herr Mennemann, bitte.
Also zunächst, das ist ja mehrfach angeklungen, muss man wirklich klären, worüber reden wir. Also wenn wir darüber reden, dass Lotsenkonzepte oder Fallmanagement an Care- und Case-Management angebunden werden, dann hat das auch mit einer Organisationsveränderung und mit einem ortsbezogenen Netzwerkaufbau zu tun, also nicht nur mit einer Symptombehandlung. Ich würde dem auch widersprechen, dass eine Verordnung im SGB VI ein etwas Zusätzliches schafft, was dem SGB IX widersprechen würde. Im Gegenteil glaube ich, dass diese Ergänzung vor allem bei Erwerbsminderungsrente ganz zentral ist. Wenn wir also über Care- und Case-Management sprechen, bei Lotsen- und Fallmanagement-Konzepten, dann hat nur für den LTA-Bereich, nur mal um ein Beispiel zu nennen, aber ich kann nicht für die Deutsche Rentenversicherung sprechen, hat die Deutsche Rentenversicherung Westfalen bei den Reha-Beratern einen Aufwuchs von 20% gehabt, genauso wie die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover. Wir haben bundesweit ungefähr 250 Reha-Berater bei den Rentenversicherungsträgern, ungefähr. Die genauen Zahlen kenne ich nicht. Aber wenn wir darüber reden, beim LTA-Bereich Aufwuchs von 20% und bei der Erwerbsminderungsrente Rente nochmal, dann ist das wirklich überschaubar, worüber wir reden. Beispiel Erwerbsminderungsrente. Es geht darum, dass im Leistungsbereich die Juristen und die Mediziner erkennen, dass eine komplexe Hilfesituation vorliegt und an die Reha-Beratung, die sowieso geschult ist im Bereich Fallmanagement, verweist. Das heißt, der Aufwand ist relativ gering, und ich halte es, und der Nutzen wird sehr groß sein, wenn Menschen in Rente einzahlen, anstatt herauszukommen. Außerdem werden sie beraten. Das Problem wurde auch schon angesprochen. Und das heißt, dass sich eine Verordnung, eine einheitliche Verordnung im SGB VI zur Verpflichtung der Träger unbedingt lohnt und rentiert.
Vielen Dank, Herr Nacke, bitte.
Da möchte ich noch eine Frage anschließen. Sie haben die Organisation gerade noch mal benannt. Wenn ein solches Fallmanagementkonzept auf Organisationsebene verankert sein muss, sowie ein Netzwerk aufgebaut werden muss, wie kann der Gesetzgeber dafür sorgen, dass das gelingt? Und welche Begriffsbestimmungen und Aspekte muss der Gesetzgeber bei der inhaltlichen Ausgestaltung Ihrer Ansicht nach beachten?
Also wir haben, Herr Mennemann, bitte.
Dankeschön. Wir haben mehrfach darüber gesprochen, dass diese Metapher Lotse alleine nicht ausreicht. Und die Deutsche Rentenversicherung hat auch gesagt, zu Recht, dass sie von Fallmanagement redet, weil in dieser Organisation wird die Sachbearbeitung, die hat die Bescheidkompetenz, und die Reha-Beratung baut örtlich die Netzwerke auf. Es gibt also nicht diesen einen Lotsen in der Organisation. Das heißt, wir reden über Organisationsbetrachtung und Veränderung. Und dann müsste der Gesetzgeber erstens die Begriffe meines Erachtens an das Care- und Case-Management anbinden, damit Organisations- und Netzwerkveränderung mitgedacht werden und man nicht nur mit einer Metapher, mit Begriffsbeschreibungen arbeitet, die wirklich ganz unterschiedlich verstanden werden können. Und dann sollte man die Träger verpflichten, innerhalb der Bereiche, also Juristen mit Medizinern, mit Reha-Beratung zusammenzuarbeiten, Leistungsbereich mit dem Reha-Bereich zusammenzuarbeiten. Da ist die Deutsche Rentenversicherung aber bei. Nur nicht einheitlich, also wie Sie das auch ausgeführt haben, also nicht alle Träger. Deswegen braucht es das Gesetz, aber der Aufwand ist wirklich gering. Und ich wäre auch dafür, das wirklich auf diese Adressatengruppe herunterzuschrauben und an das Care- und Case-Management anzubinden. Dann kann man unheimlich viel erreichen mit sehr wenig Aufwand.
Vielen Dank. Herr Nacke, bitte.
Jetzt habe ich noch eine Frage an Frau Wagenmann. Inwiefern bedarf es einer besseren Informationslage und Sensibilisierung auf Seiten der Krankenhausärzte, der niedergelassenen Ärzte, der Hausärzte, Betriebsärzte über Rehabilitation und Reintegrationsprozesse, etwa als Bestandteil der Aus- und Weiterbildung?
Frau Wagenmann, bitte.
Sie sprechen einen aus unserer Sicht wichtigen Punkt an. Oft sind Ärzte auch die erste Anlaufstelle. Wir haben es ja auch schon gehört von Menschen mit Rehabilitationsbedarf. Deswegen müssen Sie sich hier auskennen. Sie sind diejenigen, die ins System rein lotsen. Unter anderem deswegen ist es wichtig, dass Sie sensibilisiert werden und es Bestandteil der Aus- und Weiterbildung wird. Wir glauben, dass der gemeinsame Grundantrag der BAR, in der übrigens auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung entsprechend mitberät, auch ein Weg sein kann, um auch Ärzte mitzunehmen, den einfachen und schnellen Weg für die Rehabilitanten ins System zu finden. Und wir glauben, dass es nicht nur wichtig ist, dass die Ärzte sozusagen ein erster Einstiegspunkt sind, sondern dass es auch wichtig ist, Arbeitgeber frühzeitig in den Reha-Prozess mit einzubeziehen. Denn das sind diejenigen, die ja hinterher dafür sorgen müssen und vor allem auch sorgen wollen, dass ihre wertvollen Beschäftigten an den Arbeitsplatz zurückkommen und hier tatsächlich Arbeitsplätze angepasst werden an die Bedürfnisse. Und natürlich muss nicht nur der Rehabilitant im Reha-Dschungel gelotst werden, sondern auch sein Arbeitgeber.
Vielen Dank. Okay, dann gehen wir in die nächste Runde. Vielen Dank, Herr Nacke. In die Runde der Grünen. Frau Rüffer, bitte schön.
Ja, vielen Dank für das Wort. Meine Frage richtet sich noch mal an Frau Nehme und schließt an die erste Runde. Sie hatten ja gesagt, dass Sie vielfach ein falsches Verständnis beobachten, eine mangelnde Personenzentrierung etc. Und das können, glaube ich, alle hier in der Runde, die sich mit Einzelfällen beschäftigen und die erreichen uns ja auch bestätigen. Wenn Sie vielleicht noch mal sagen können, wie können wir denn dagegen wirken? Also wie kommen wir dahin, dass ein richtiges Verständnis entsteht, das sich unter anderem an der UN-Behindertenrechtskonvention orientiert?
Frau Nebe, bitte schön.
Also wie wir unter, ja, vielleicht aus einer pädagogischen Perspektive, wie erreichen wir diejenigen, die bisher Reha-Management betreiben und wir haben ja sozusagen diejenigen, die Lotsenaufgaben erfüllen. Wie erreichen wir die, dass das Selbstverständnis sich sozusagen komplett wandelt, dass wir nicht mehr sehen, wie wir den Menschen, der da mit einem Rehabilitationsbedarf vor dem Leistungsträger steht, wie wir den jetzt in die Maßnahme bringen, wo wir die Maßnahme sozusagen vorhalten, sondern dass wir unser Angebot so umstrukturieren, und das ist ja auch schon angesprochen worden, dass wir mit den Leistungen die Bedarfe der Menschen abdecken. Und wenn Sie mich jetzt nach einer Antwort fragen, ich glaube, darüber müsste man mindestens jetzt noch mal einen halben Tag hier gemeinsam diskutieren. Ich versuche das mal kurz zu machen, indem wir die gemeinsame Standardisierung, und die Schablone ist immer das SGB-IX und die Schablone ist die ICF, die ICF-Orientierung, indem wir das von den Trägern verlangen, dass sie ihre Mitarbeitenden entsprechend schulen. Und ich habe große Bedenken, ob das wirklich so einfach ist, wie das eben vom Vorredner oder von Vorrednern beschrieben worden ist. Also unsere Erfahrungen aus Forschungsprojekten zeigen, dort, wo in Weiterbildung investiert worden ist, kommen Menschen, die schon lange im System drin sind, mit diesem Leitbildwechsel viel besser zurecht. Und dort, wo überhaupt nicht weitergebildet wird, wird sozusagen nach den Praktiken verfahren, die seit 20, 30 Jahren unser Problem sind. Und deshalb eine Antwort. Wir müssen in Koordinierung bei der Ausbildung und bei der Weiterbildung investieren. Auch dazu gibt es mit Unterstützung der hier schon genannten Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation und mit Hochschulen, vor allem in Nordrhein-Westfalen, gibt es Vorhaben, trägerübergreifende Ausbildungskurricula zu formulieren, damit eben jeder Träger, der auch wieder seine Ausbildungsinhalte bestimmt, damit man auch dort koordiniert. Also wir haben ganz viel Koordinierungshausaufgaben. Und ich will auch kurz einen Vorredebeitrag noch mal zum Anlass nehmen. Schauen Sie mal in Paragraph 16 des SGB 6 und schauen Sie mal in Paragraph 15 Absatz 1 des SGB 6. Und das ist genau das, was die Empfehlungen des Normenkontrollrates sind. Ganz schlanke Regeln in den einzelnen Leistungsgesetzen. Und dann schauen Sie mal in Paragraphen 42 fortfolgende und 49 fortfolgende ins SGB 9. Dort ist viel ausbuchstabiert. Und das ist das, woran sich auch die Rentenversicherung halten muss. Wie gesagt, es wird nicht besser, wenn wir jetzt das SGB 6 allein aufmachen, um die wichtige Aufgabe von Lotsen stärker ins Bewusstsein zu rufen.
Vielen Dank, Frau Nebe. Frau Rüffer, bitte.
Genau. Und Sie hatten es in der ersten Runde schon angedeutet, die Kommentierung zum BEM und zur stufenweise Wiedereingliederung. Sie haben das Ganze mal als noch unvollendete Erfolgsgeschichte bezeichnet. Was ist zu tun, um diese Geschichte zum guten Ende zu bringen?
Frau Nebe, bitte.
Oh ja. Ja, vielen Dank auch noch mal für die Frage. Da will ich direkt zwei ganz essentielle Entscheidungen, einmal vom Bundesarbeitsgericht und einmal vom Bundessozialgericht, hier noch mal in Erinnerung rufen. Es gibt eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem September von 2022. Und dort hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass es keine Möglichkeit sieht, den Paragraphen 167 im SGB 9 so auszulegen, dass die einzelnen Beschäftigten selber auch ein BEM vom Arbeitgeber verlangen können. Es ist so viel Gutes getan, damit, wie vom DGB auch gerade gesagt, von Herrn Schäfer, dass das BEM eine Erfolgsgeschichte werden kann. Das ist es an vielen Stellen. Aber wenn gerade in den Betrieben, wo wir keine Schwerbehindertenvertretung haben und wo der Kündigungsschutz nicht greift, also Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten, und das ist die Mehrzahl, die große Mehrzahl der Betriebe in Deutschland, wenn dort die Einzelnen vom Arbeitgeber nicht verlangen können, setz dich hin und such mit mir nach Reha-Leistungen, dann läuft dort das Instrument in vielen Fällen leer. Deshalb muss der Gesetzgeber dort nachbessern. Und die zweite Entscheidung des Bundessozialgerichts, der erste Senat, hat jetzt am 16. Mai entschieden, eine ganz aktuelle Entscheidung, dass es keine Fahrkosten gibt, wenn Rehabilitanten, Arbeitnehmende im Betrieb eine stufenweise Wiedereingliederung praktizieren. Die Gesetzesbegründung ist noch nicht veröffentlicht, aber in der Pressemitteilung steht drin, weil die stufenweise Wiedereingliederung keine Rehabilitationsleistung an sich ist. Und das beschreibt unseren Rückstand an Verständnis für eine personenzentrierte Rehabilitation. Die stufenweise Wiedereingliederung, so würden sicher viele mit unterschreiben, ist eine Maßnahme oder eine Leistung zur Rehabilitation. Und wenn es dann noch andere Leistungen dazu braucht, um das als solches zu bewerten, dann haben wir immer noch ein Verständnisproblem. Also wir müssen mit der Rechtsprechung im Dialog bleiben und sollten uns an der ICF orientieren und am SGB 9.
Vielen Dank, Herr Deutrine, für die FDP, bitte.
Ja, als Grundlage meiner Befragung nutze ich den konkreten Antrag und so, wie er formuliert ist und nicht so, wie er formuliert werden könnte und vielleicht sein sollte, auch wenn ich gleichzeitig mich über Anregungen freue. Und dahingehend als Grundlage des Antrags würde ich dann auch die Deutsche Rentenversicherung fragen. Sie schreiben, Zitat, die Implementierung eines Fallmanagements ist eine zusätzliche Aufgabe und geht im Umfang zeitlich und inhaltlich weit über das derzeitige Beratungsinformationsangebot hinaus. Wie kommen Sie zu so einer Bewertung, obwohl wir gerade von anderen Sachverständigen das Gegenteil gehört haben, dass es kaum Mehraufwände seien?
Für die Rentenversicherung.
Genau.
Ja, bitte. Bitte schön.
Genau.
Bitte schön,
also wir erproben das Thema Fallmanagement gerade in diversen Projekten und stellen halt fest, dass es eben über das, was aktuell in der Reha-Beratung praktiziert wird, hinausgeht. Das heißt also, das Thema Personenzentrierung, einerseits umfassende Beratung, die auch die trägerspezifischen Leistungen anderer Trägerbereiche mit aufnimmt, ist eine Aufgabe, die mit zusätzlich reinkommt und gleichzeitig aber auch das Thema Netzwerk, also was sehr wichtig ist. Das heißt, die Berater vor Ort müssen in ein Netzwerk eingebunden werden. Das ist Arbeit und das kann nur mit, also funktioniert aktuell in den Projekten nur mit zusätzlichem Aufwand.
Vielen Dank, Frau Gelrich. Herr Teutlin.
Ich habe eine Nachfrage. Wenn Sie zusätzlichen Aufwand meinen, dann meinen Sie auch, dass das nicht aufkommensneutral stattfinden kann. Ist das richtig?
Frau Gelrich, bitte.
Das ist korrekt.
Ja. Würden Sie auch sagen, der Antrag würde neue Schnittstellenprobleme aufrufen oder werden Schnittstellenprobleme eher abgebaut?
Also so, wie wir den Antrag jetzt wahrgenommen haben, im Sinne von zusätzlicher zweiter Ordnungsstruktur im System, wird es neue Schnittstellen geben, die auch koordiniert werden müssen.
Also ich würde dann zusammenfassen.
Herr Deutrine, bitte.
Also ich würde zusammenfassen, der Antrag kostet mehr Geld, ist nicht gegenfinanziert, es kommen neue Schnittstellen dazu, es braucht mehr Personal und es kann nicht beantwortet werden, woher das Personal kommt. Ich fasse das einfach nur zusammen und würde daher beim Normenkontrollrat eher nachfragen, löst dieser Ansatz die Komplexität des Sozialstaates oder was würden Sie stattdessen Politik empfehlen, in welchem Modus man vielleicht auch grundsätzlich an der Komplexität des Sozialstaates arbeiten sollte?
Herr Göhner, bitte.
Einerseits, dafür ist das hier ein Beispiel, Leistungen bündeln. Das Sozialrecht und das Sozialsystem insgesamt ist davon gekennzeichnet, dass wir viele überlappende Leistungen haben mit unterschiedlichen Voraussetzungen, die dann dazu führen, dass die Betroffenen, die Leistungen beziehen könnten, das System nicht verstehen. Dafür ist das hier ein Beispiel. Ich glaube allerdings, wo das jetzt geregelt wird, will ich mal überhaupt nicht festlegen. Aber solange wir unterschiedliche Einzelvorschriften haben, die gelten, haben wir die Situation, dass die einzelnen Träger die Anträge nach eben unterschiedlichen Voraussetzungen zu entscheiden. Es gibt unterschiedliche Entscheidungswege, unterschiedliche Verfahren und trotz jetzt dem begrüßenswerten Projekt gemeinsamer Grundantrag unterschiedliche Formulare. Und damit werden die Betroffenen nicht fertig und häufig auch diejenigen, die auf dem Weg der Leistungserbringung dieser Reha-Leistungen tätig sind, übersehen es auch nicht. Deshalb bleibe ich dabei, die Lichtung des Dschungels ist eine Voraussetzung. Ich unterstelle diesem Antrag nicht, dass doppelte Zuständigkeit beabsichtigt ist. Ich verstehe es im Gegenteil so, dass Sie entweder Fallmanagement oder Lotse sehen. Aber man müsste das im Ergebnis auch sicherstellen. Und auch das setzt voraus, dass man die organisatorischen Schnittstellen, die organisatorischen Überschneidungen, um es präziser zu sagen, beseitigen würde vorher. Das wäre eine Voraussetzung. Und deshalb bin ich auch in dem Punkt bei der Stellungnahme des VdK, der sagt, bevor man das System einführt, muss man eigentlich zunächst die Schwachstellen im Reha-System in der gesetzlichen Regelung in dem Irrgarten beseitigen. Das ist die Aufgabe Nummer eins.
Vielen Dank. Ich fasse
vielen Dank, Herr Deutrine, bitte.
Ja, ich fasse für mich noch mal zusammen. Ich unterstütze die Zielsetzung dieses Antrages. Ich finde den Antrag in der Zielsetzung gut. Ich höre verschiedene Interpretationen der Sachverständigen an. Vielleicht liegt das auch nicht an den Sachverständigen, sondern an der Oberflächlichkeit des Antrages. Und vielleicht müsste er vielleicht etwas konkreter gefasst werden, wenn wir uns mit so einem wichtigen Thema befassen.
Vielen Dank, Herr Deutrine. Wir kommen zur dritten Runde. Da beginnt die SPD. Und Herr Gerdes hat das Wort.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, meine Frage geht an den Kollegen Schäfer vom DGB. Wir reden jetzt hier darüber, wie wir eine Fallmanagementstruktur für bereits schwer erkrankte Menschen aufbauen, also eine sehr späte Intervention. Die Zahlen der Deutschen Rentenversicherung zeigen, dass jährlich ca. 350.000 Anträge gestellt werden, davon in etwa 183.000 Bewilligungen erfolgen. Die Frage ist, was könnte Ihrer Meinung nach noch Interventionen und Maßnahmen während der Erwerbstätigkeit sein, die in manchen Fällen so späte Schwersterkrankungen überhaupt verhindern? Stichworte wären hier Reha vor Rente oder Ü45-Scheck.
Vielen Dank, Herr Gerdes. Herr Schäfer, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Frage ist ungefähr so breit zu beantworten wie die Debatte heute hier, weil tatsächlich, wenn ich Eintritt von gesundheitlichen Beeinträchtigungen vermeiden will, muss ich eigentlich das ganze Spektrum hier anschauen. Ich rede also hier über Arbeits- und Gesundheitsschutz als zentralen Ankerpunkt, weil wir nach wie vor wissen, dass die Arbeit und die Belastungen in der Arbeit ein ganz erheblicher Faktor für Erkrankungen sind. Wir reden ja auch über die Frage der Effizienz des Systems. Wir müssen uns immer klar machen, ein Viertel der Erwerbsminderungsrenten tritt vor dem 50. Lebensjahr ein, drei Viertel vor dem 60. Wir reden also hier konsequent über Leute, die 15, 20 Jahre Arbeitsleben noch vor sich haben. Hier lohnt sich jeder Euro. Und wenn man hier nur ein paar 10.000 jedes Jahr schaffen würde, hätte man mittelfristig schnell 200.000 oder 300.000 zusätzlich beschäftigt. Also insofern ist, glaube ich, das Ziel des Antrags in die Debatte hier wichtig. Und wir müssen aber breit ansetzen im Arbeitsleben. Wir müssen breit ansetzen bei der allgemeinen Verhältnisprävention. Wir reden natürlich über Lärmbelästigung, Staubbelastung in den Städten. All diese Probleme tragen zu dem Gesamtproblem mit bei. Da müssen wir besser werden. Wir brauchen sozusagen bessere Verhaltensprävision natürlich auch, also bei den Menschen ankommen. Da dürfen wir natürlich auch nicht durch, sage ich mal, Praxisgebühren oder andere Probleme die Leute davon abhalten, zum Arzt zu gehen. Das ist dann auch wieder Teil des Problems. Da würden wir sehr, sehr weit gehen. Aber wir würden auch sagen, das bestehende System funktioniert sehr gut. Wir machen 1 Million medizinische Reha-Maßnahmen. Jetzt nehme ich Sucht und solche spezifischen Erkrankungen sogar schon raus. Wir haben 250.000 Teilhabeleistungen in jedes Jahr. Und in der Masse der Verfahren funktionieren diese Verfahren. Sie kommen zu einem produktiven Ergebnis. Und wir haben dann natürlich in der großen Stückzahl, weil es viele Fälle sind, auch Probleme. Aber in der prozentualen Menge haben wir keinen, wie das heute manchmal Eindruck erweckt werden könnte, flächendeckendes Problem bei einer vernünftigen, zielgenauen Versorgung. Und die Mehrheit der Menschen hat auch keinen komplexen Hilfebedarf an der Stelle, sodass auch tatsächlich eine zielgerichtete Reha-Maßnahme funktioniert und ausreichend ist, sondern es ist ein Randgruppenbereich, über den wir hier reden, der fallübergreifend und breit aufgestellt ist.
Vielen Dank, Herr Schäfer. Frau Hohmann, bitte.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Wunderlich vom Sozialverband Deutschland. Bei welchen Sozialleistungsträgerbereichen halten Sie eine Kooperation im Rahmen des Fallmanagements für besonders dringlich und erforderlich?
Frau Hohmann, Frau Wunderlich, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Also da würde ich sagen, ganz klassisch bei den Trägern der Rentenversicherung, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, Krankenversicherung, also alle die, die ja ganz am Anfang auf jeden Fall involviert sind, beim Krankengeld, dann beim Arbeitslosengeld anschließend oder Bürgergeld, beziehungsweise dann bei der EM-Rente, bei den Reha-Leistungen. Und da entsteht ja auch manchmal so ein bisschen der Eindruck, dass sich hier die Bälle hin und her gespielt werden, wenn es auch um die Frage der Kosten geht. Also auch hier im Interesse der Versicherten macht es da auf jeden Fall Sinn, auch wenn es jetzt kein Leistungsträger ist. Aber ich glaube, bei der ganzen Frage spielt die Arbeitgeber eine wahnsinnig wichtige Rolle, die man immer mit im Boot haben sollte. Genau, so viel.
Und Herr Gerdes.
Ja, meine Frage geht an die Deutsche Rentenversicherung, Herr Vorsitzender, an Frau Gellrich oder Herrn Flohr. Die Deutsche Rentenversicherung hat mit vielen momentanen Projekten, wie zum Beispiel Reha Pro, auch die Absicht, einen Erkenntnisgewinn über trägerübergreifende Strukturen zu schaffen und sie zu evaluieren. Können Sie schon was zu den Projekten wie Reha Pro erzählen und was es da möglicherweise schon an Erkenntnissen gibt?
Herr Flohr, bitte.
Ja, vielen Dank. Tatsächlich, die Rentenversicherungsträger beteiligen sich an insgesamt 64 Modellprojekten, insbesondere in Kooperation mit anderen Sozialversicherungsträgern und weiteren Akteuren, um innovative Ansätze zu erproben, auch zur Begleitung von Menschen im Sinne eines Fallmanagements. Es wird auch mit neuen Ansätzen auch versucht, Menschen so früh wie möglich zu erreichen, damit diese durch Teilhabeleistung oder auf anderem Wege erst gar nicht aus der Erwerbstätigkeit herausfallen. Erkenntnisse informeller Art außerhalb der noch anstehenden Evaluation kann man sich ja den Eindruck der Projekt durchführenden Träger mitgeben, dass diese Projekte bei den Fallmanagern und bei den Versicherten gut ankommen, positive Wirkung zeigen. Die offiziellen Evaluationsergebnisse aus der ersten Förderrunde könnte man sicherlich spätestens übernächstes Jahr erwarten. Dann geht es sukzessive weiter mit den weiteren Förderrunden.
Vielen Dank, Herr Flohr. Dann gehen wir zur CDU-CSU. Herr Nacke, bitte.
Vielen Dank. Ich möchte an die Frage von Michael Gerdes noch mal anschließen und sie auch noch mal erweitern in Richtung Frau Wagenmann und Herr Mennemann. Wie beurteilen Sie sozusagen die bereits entstandenen Fallmanagement-Konzepte in den verschiedenen Versicherungsträgern und wie beurteilen Sie sozusagen den Umgang mit Modellprojekten? und müssen wir jetzt mal aus der Phase der Modellprojekte rauskommen und tatsächlich Strukturpolitik machen.
Wer möchte anfangen? Herr Mendemann, Ladies first, Frau Wagenmann.
Dankeschön. Ja, zur Verzahnung von Reha-Leistungen gibt es schon einzelne sozusagen gute Projekte, insbesondere, und die sind hier auch schon mehrfach gefallen, bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, die ja eine gemeinsame Plattform der Träger ist, um sie zu koordinieren. Hier gibt es entsprechende Ansprechstellenverzeichnisse, hier gibt es gemeinsame Grundsätze sozusagen, wie was zu organisieren ist. Hier wird es den gemeinsamen Grundantrag geben, der die Sache vereinfacht. Das Zweite, was wir gehört haben und was Herr Flohr schon deutlich dargestellt hat, ist das Programm Reha Pro, das hier auch entsprechend läuft. Wie soll man damit umgehen, fragen Sie. Wir glauben, dass es eine Evaluation braucht. Genau das ist ja bei Reha Pro auch tatsächlich vorgesehen, dass man evaluiert, was hat es beigetragen, was bringt es, was ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis, was kann man gegebenenfalls noch besser machen und was lohnt es sich am Ende des Tages dann in die Fläche zu übernehmen. Unstrukturiert sollte man in so einem Bereich, und man muss ja mal sagen, der Reha-Bereich, das ist oft nicht klar, da sind die Ausgaben so hoch wie in einem einzelnen Sozialversicherungszweig. Also wir sprechen hier von über 40 Milliarden Euro im Jahr. Die Pflegeversicherung liegt in einer ähnlichen Größenordnung. Wir sprechen hier also wirklich von einem großen Bereich im Bereich der Reha. Und deswegen sollte man auch nicht ungesteuert Sachen übernehmen, sondern wirklich evaluiert.
Vielen Dank. Und Herr Mennemann, bitte.
Wir sprechen über ganz unterschiedliche Ebenen. Wir sprechen über die Gesetzgebungsebene, SGB-übergreifende Versorgung. Wir sprechen über die örtliche Netzwerkebene. Wir sprechen über die Organisationsebene, Organisationsveränderung. Wir sprechen über die Einzelfallebene. Und ich meine, dass man natürlich die sehr wertvollen Projekte, die Ergebnisse abwarten muss, auch die Evaluation abwarten muss, dann aber auf die Ebenen zuführen und dass man dann auch Entscheidungen treffen sollte, um das ins System reinzulassen. Und ich unterstütze das. Also in der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management könnte man sagen, das Case Management macht nur Sinn über eine Implementierung des Care Managements. Das heißt, das Augenmerk muss darauf liegen, dass sich Systeme, Organisationen und Netzwerke verändern. Erst dann können Lotsen auch wirken. Und darauf sollte man sich die Projekte auch anschauen.
Danke, Herr Nacke, bitte. Fertig. Dann sind wir mit der Befragung durch und kommen jetzt zum Schluss in die freie Runde. Und dazu hat Frau Schilke-Ziesing das Wort.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Professor Mennemann. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass die Träger der Rentenversicherung zudem eine Gesetzesgrundlage erhalten sollen, mithilfe des Risikoindexes Erwerbsminderungsrente frühzeitig vor Antragstellung tätig zu werden. Könnten Sie bitte mal den Risikoindex Erwerbsminderungsrente erläutern und wie Sie sich so ein Gesetzgebungsverfahren vorstellen?
Herr Mennemann, bitte.
Das kann ehrlich gesagt die Deutsche Rentenversicherung besser beantworten. Also Risikoindex bedeutet, dass man Kriterien aufzeigt, um aus den Akten zu erkennen, welche Personen werden bald wahrscheinlich einen Antrag stellen auf Erwerbsminderungsrente, und dass die Deutsche Rentenversicherung Bund schon tätig und schreibt proaktiv die Personen an, um dann zu gucken, wie man über das gesamte System, Juristen, Mediziner und vor allem Reha-Beratung, damit proaktiv und präventiv umgehen kann.
Vielen Dank, Frau Schilke-Ziesing.
Gesetz, und müsste das dann eine Änderung im SGB VI praktisch dann müssten dann gemacht werden? Also müsste das SGB VI, also wie kann man etwas vorhersehen und etwas proaktiv machen über einen Index? Also gibt es da schon Beispiele, wie sowas passiert im SGB VI? Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie man proaktiv sich auf ein Gesetz dann beziehen kann.
Also insgesamt bin ich der Meinung, dass man gerade bei dem Thema Erwerbsminderungsrente und der Personengruppe tatsächlich im SGB VI die Verpflichtung der Träger zum Durchführen, Einführen des Fallmanagements im Sinne des Care- und Case-Managements einrichten sollte. Und da sollte man sie verpflichten, innerhalb der Organisation zusammenzuarbeiten und auch präventiv proaktiv tätig zu sein. Also das würde eine Klärung herbeiführen für alle Träger der Rentenversicherung.
Vielen Dank. Weitere Fragen, Frau Schilke-Zissing?
Na, ich würde dann gerne die Rentenversicherung noch mal fragen, ob was sie davon hält.
Wer möchte für die Rentenversicherung? Herr Flor.
Vielen Dank. Ich würde vielleicht beginnen. Wir sind beide nicht die absoluten Fachleute davon. Es ist im Grunde genommen so, wie Professor Mendermann gesagt hatte, wir haben natürlich bestimmte Daten zur Verfügung. Welche können das sein?
Alter, Geschlecht,
gegebenenfalls AU-Zeiten, Arbeitsverhältnisse und so weiter und so fort. Und das ist einfach eine gewisse Datengrundlage, die aufgrund bestimmter Berechnungen, Algorithmen dazu führt, ein Risiko zu erkennen. Und da ist eben der Plan, genau wie gesagt, doch ganz früh auf die Versicherten, die diese Bedingungen erfüllen, zuzugehen, um bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist oder bestenfalls erst auf dem Brunnenrand sitzt, schon etwas zu tun.
Vielen Dank, Herr Flor. Wir kommen zur SPD. Frau Hohmann, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bei mir hat sich jetzt folgende Frage gegeben an Frau Gellrich oder Herrn Flor von der DRV. Frau Professor Dr. Nebe hat, Professorin Dr. Nebe hat es ja vorhin auch noch mal klar gemacht, dass es schwierig sein könne, Lotsen über trägerübergreifend zu installieren. Wenn wir vom Fallmanagement reden bei den verschiedenen Trägern, wie zum Beispiel Rentenversicherung, BA, Krankenversicherung, Unfallversicherung, inwieweit können Sie etwas zur Digitalisierung sagen? Wie sind die Fallmanagementstrukturen zwischen den Trägern digitalisiert, verknüpft? Wird daran gearbeitet bis hin vielleicht sogar zur künstlichen Intelligenz? Dazu würde ich gerne jetzt noch mal von Ihnen etwas hören, wenn möglich. Danke.
Frau Gellrich, nehmen Sie bitte das Mikrofon etwas näher, weil wir haben gerade eine Meldung bekommen von unseren Leuten, die das Protokoll aufzeichnen. Die tun sich schwer, das zu verstehen.
Ich gebe mir Mühe. Genau. Ja, vielen Dank für die Frage. Digitalisierung ist ein großes Thema bei der Frage Umsetzung von Fallmanagement. Das hat immer den Datenschutzaspekt auch. Also wenn wir sozusagen mit den Trägern unterwegs sein wollen, dann brauchen wir Systeme in der Kommunikation und in der Übertragung von Daten sozusagen, die es uns ermöglichen, an der Stelle datenschutzkonform unterwegs zu sein. Und daran fehlt es teilweise noch. Also da kann sozusagen, insbesondere wenn man auf das SGB V schaut, da ist auf jeden Fall noch Bedarf an der Stelle, datenschutzmäßig Unterstützung zu bringen. Ansonsten hat natürlich das Fallmanagement auch die Möglichkeit, in der Digitalisierung oder andersrum Digitalisierung das Fallmanagement zu unterstützen. Da sind wir noch relativ am Anfang, was auch den Austausch über Videokonferenz und so weiter angeht. Ist auch nicht für jeden Versicherten und für jeden Fallmanagement-Fall sozusagen das gute Instrument an der Stelle. Und KI, ja, gerne, irgendwann.
So, vielen Dank. Und für die Bündnis 90 der Grünen, Frau Rüffer, bitte.
Vielen Dank. Meine Frage geht diesmal an Herrn Popp vom VdK. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass der Übergang aus der Erwerbstätigkeit in die Erwerbsminderungsrente eine Sackgasse sei und sozusagen die Lage zementiere und auch aus dieser Sicht in dem vorliegenden Antrag Lücken sich hervortun. Ob Sie dazu noch mal was sagen können? Und ich würde gerne noch mal eine andere Dimension einführen. Also meine persönliche Erfahrung ist, wenn ich in Kontakt trete, und ich tue das sehr häufig mit Leuten, die häufig auch wider Willen in der Erwerbsminderung landen, sich mangelnd unterstützt fühlen. Der VdK ist der größte Sozialverband. Was macht das mit diesen Leuten? Sie haben die ja massenhaft vor Augen. Und was bedeutet das für das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land?
Herr Popp, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Erstmal vielleicht die Zahlen. Es gibt auch eine neue Studie von der Deutschen Rentenversicherung oder in der Zeitschrift zur Deutschen Rentenversicherung, und die sind schon dramatisch, weil nur 2% der Erwerbsminderungsrentner nach 12 Monaten den Rentenbezug beenden und in Erwerbstätigkeit zurückkehren. Und ich hatte es vorhin schon, glaube ich, etwas hektischer angedeutet, kann es noch mal genauer sagen. Wesentlich häufiger ist eben der sogenannte Hinzuverdienst neben der Erwerbsminderungsrente. Also die Betroffenen suchen sich in der Regel, da gibt es jetzt wenig Studien drüber, aber das weiß ich sozusagen aus dem Job beim VdK, suchen sich in der Regel selbst einen Job oder gehen an den alten Arbeitgeber wieder heran und sagen, können wir in der erlaubten Stundenzahl wieder aktiv werden. Aber mein Eindruck ist es schon, dieser Prozess mit Überhinzuverdienst, das ist sozusagen institutionell sehr wenig begleitet. Aber ich lasse mich da auch gern von der Arbeitsagentur, von den Lokalen und von der Rentenversicherung eines Besseren belehren. Und wie ich hatte es vorhin ja schon gesagt, also es ist immer natürlich für die Betroffenen ein Grenzgang, in der Angst, ihren Rentenanspruch zu verlieren, aber andererseits wieder arbeiten zu wollen und es zu versuchen und nicht zu wissen, wie lange die Gesundheit hält, oder auch nicht den Arbeitgeber zu finden, der bereit ist, das mit ihnen sozusagen auszuprobieren. Und ja, wir haben jetzt das halbe Jahr, aber dann kommt immer die Frage, was mache ich nach dem halben Jahr? Gehe ich dann wieder auf den Minijob? Da bin ich einigermaßen sicher, das weiß ich, das kann ich schaffen. Aber das wissen wir auch aus Studien, eben einem Viertel gelingt eben über Hinzuverdienst die Rückkehr in die Erwerbstätigkeit von Erwerbsminderungsrentnern, also paralleler Bezug und Arbeit, aber die meistens auch nur sehr kurzfristig und geringfügig. Genau, also das ist sozusagen die Erfahrung. Und aber ich sehe auch natürlich, wenn man fragt, wie kann man spezifisch Erwerbsgeminderten, die in dem Rentenbezug sind, helfen, da wieder rauszukommen, dann kann man da, glaube ich, jetzt gesetzgeberisch nicht direkt darauf zu handeln. Also aber es braucht da natürlich, und ich würde schon sagen, dass wir da sehr am Anfang sind, und ich nehme das auch aus Publikationen der Rentenversicherung und so weiter immer wahr, dass auch da noch ein großes Rätselraten da ist, wie man mit Erwerbsgeminderten dann danach umgeht. Aber nur mal als Frage formuliert, warum verliert man zum Beispiel als EM-Rentner den Anspruch auf Reha? Also da ist ja das Gesetz sehr hart, weil Sie dann sagen, da ist der Reha-Prozess ist dann durch und war nicht erfolgreich, deswegen sind die Menschen in Erwerbsminderungsrente. Und genau, das finde ich, würde ich dann als Frage einfach mal so in den Raum stellen, kann da nicht noch man dann weiter agieren nach einer gewissen Zeit?
Vielen Dank. Und die letzte Frage des heutigen Nachmittags stellt Herr Birkwald.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und die ist auch wieder an Michael Popp vom VdK und sehr kurz. Welche konkreten Forderungen hat der VdK für erkrankte Menschen, die noch beschäftigt sind?
Bitte schön, Herr Popp.
Okay, dann versuche ich es auch kurz zu machen und schließe an die beiden Themen, die im Antrag vom DGB und so weiter angesprochen wurden, und mache es wirklich im Forderungsstaccato bei der stufenweisen Wiedereingliederung. Die fordern wir als Rechtsanspruch hart zu verankern, egal ob man schwerbehindert, da gibt es das schon, ist oder nicht. Weil da eben, haben wir gehört, die Arbeitgeber zu oft eine stufenweise Eingliederung aus betriebsinternen Gründen verweigern, verzögern und so weiter. Beim BAM haben wir auch klare Forderungen verweigert. Also da wollen wir auch die Arbeitgeber stärker in die Pflicht nehmen. Und zwar darüber, dass wir sagen, wenn Arbeitgeber ein beschäftigungssicherndes betriebliches Eingliederungsmanagement verweigern, dass dann die krankheitsbedingte Kündigung grundsätzlich Unwirksamkeit werden soll und dass auch da die Schwerbehindertenvertretung, sofern es eine gibt, grundsätzlich an jedem BAM-Verfahren zu beteiligen ist, auch wenn der Beschäftigte nicht schwerbehindert ist, weil da die Kompetenzen liegen. Danke.
Vielen Dank. Dann danke ich Ihnen für die Beantwortung der Fragen. Ich danke Ihnen für die Stellungnahmen im Vorfeld. Ich bedanke mich beim Ausschusssekretariat für die Organisation, Vorbereitung, aber vor allem jetzt noch für die Protokollerstellung, was noch viel Arbeit ist im Nachgang. Die nächste Sitzung des Ausschusses Arbeit und Soziales ist am Mittwoch, am 3. Juli um 9.30 Uhr. Die heutige Sitzung ist geschlossen. Einen schönen Nachmittag noch.